Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
Dem Podcast, in dem wir kleine Zettelchen ziehen und da stehen verruchte Themen drauf und manchmal auch nicht verruchte Themen. Und über die sprechen wir ganz spontan mit euch, ihr sexy Biester.
Yes, hallo Jacko an diesem Montagmorgen, an dem wir aufnehmen. Wie geht's dir?
Bist du bereit für Beschwerde?
Aber hallo.
Beschwerde in 3, 2, 1. Nein, also mental geht's mir gut, aber ich habe so verfickt schlimme Halsschmerzen.
Oh.
Weißt du, das hat vor 3 Tagen angefangen. Da habe ich geschluckt und habe gemerkt, oh, da tut was weh. Ich glaube, ich habe so einen komischen Pickel im Hals. Kennst du das, wenn man so einen Pickel im Hals hat?
Du hast das schon mal erzählt. Nein, das kenne ich nicht.
Das ist, meine Mama hatte das früher auch immer. Ich weiß nicht, ob das ein Halspickel-Gendefekt in unserer Familie ist oder so. Das ist einfach, wenn eine Stelle beim Schlucken immer weh tut. Das ist, dann können sich irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich wie auch auf der Haut Bakterien da gesammelt haben oder I don't know what it is. Immunsystem ist irgendwie gerade geschwächt gewesen, hat sich da, I don't know. Auf jeden Fall habe ich gedacht, oh nee, und das ist aber eigentlich nie was Schlimmes, was sich weiterentwickelt. Das tut einfach 1-2 Tage weh und dann ist wieder gut. Aber das hat sich einfach weiterentwickelt. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe jetzt auch heute Nachmittag einen Termin beim HNO-Arzt. Ich bin heute Nacht aufgewacht und ich schwöre bei Gott, das tut so weh. Ich habe geschluckt heute Nacht, als ich auf der Toilette saß und ich habe gedacht, mein Hals wurde mit Salzsäure behandelt. Also Scheiße. Es tut so sau weh. Und ich habe dann gestern gedacht, fuck, ich werde bestimmt krank. Also, weißt du, so manchmal kriegt man ja so Halsschmerzen und dann breitet sich das aus, aber es kommt nichts, es kommt keine Erkältung, nichts, sondern mein Hals ätzt einfach nur weg. Keine Ahnung, was das ist, aber es ist wirklich richtig schmerzhaft. Also ich habe die letzten 3 Tage 3-mal täglich Ibuprofen genommen wegen Halsschmerzen.
Ich empfehle dir Salbeitee. Salbeitee ist immer gut bei Halsschmerzen und also nicht ganz heiß, so lauwarm. Und das ist ja auch entzündungshemmend, meine ich. Und das nehme ich immer bei Halsschmerzen. Ich finde, das funktioniert sehr gut. Ja, allerdings weiß ich nicht, ob es bei Pickeln im Hals funktioniert. Aber spätestens der HNO-Arzt weiß es.
Ich weiß ja auch gar nicht, ob es ein Pickel ist. Vielleicht ist es auch irgendwas anderes. Frag mich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da irgendwas entzündet. Und ich bin aber nicht zum HNO-Arzt gegangen, weil ich keinen Bock drauf habe, dass mir jemand ein Antibiotikum verschreibt. Ich will kein Antibiotikum haben, aber als ich heute Nacht wach geworden bin, habe ich echt so kurz Angst gekriegt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man krank ist und man wird nachts wach und dann tun die Schmerzen kurz ganz doll weh und dann hat man so das Gefühl, oh Gott, ich bin nicht sicher, habe ich eine schlimme Krankheit? So bin ich heute Nacht aufgewacht, so, ich kann nicht atmen.
Dann ist es vernünftig, dass du das checken lässt heute.
Als Person mit Darmproblematiken finde ich immer alles, was Entzündungen beinhaltet, sehr, sehr gefährlich, der Gang zum Arzt, weil man dann manchmal einen Satz hört, den man nicht hören will. Und zwar, ich verschreibe Ihnen mal ein Antibiotikum und ich denke so, nein, danke, ich möchte das nicht nehmen, weil das mein Leben zerstört hat, aber sind Sie jetzt ein Arzt, der immer Antibiotikum verschreibt? Also manche Ärzte verschreiben mir einfach alle Nasen lang Antibiotika gegen jede Entzündung im Körper, die das Immunsystem auch selber regeln kann. Oder denken Sie, oh, das kriegt Ihr Körper nicht alleine hin, da haben Sie dann leider in 3 Tagen eine Blutvergiftung, wenn Sie das nicht nehmen.
Dann würde ich da einfach mal nachfragen, ob es vielleicht auch eine Alternative gibt und ob er dir das empfehlen kann mit einer Darmproblematik. Da würde ich einfach nachfragen, ja. Der weiß das bestimmt.
Da hast du wahrscheinlich recht. Ja, auf jeden Fall, das war meine Beschwerde am heutigen Morgen. Ansonsten geht es mir sehr gut. Bin in den Tag gestartet mit einer Folge Too Hot to Handle. Hab mich ein bisschen gefühlt wie damals als Kind an einem Sonntag, nur dass leider Montag ist. Wenn man morgens schon Fernsehen gucken durfte, weil ich gucke nie morgens Fernsehen.
Ist bei mir auch so, aber bei der Serie war es wirklich so, dass ich so viel auf einmal geguckt habe, obwohl meine Augen schon zufallen wollten. Ich konnte nicht aufhören, weil ich hier so neugierig war, wie es weitergeht. Und ich bin ganz doll enttäuscht, dass bei dieser Folge noch keine Wiedersehensfolge da ist.
Und wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, geile Staffel.
Geile Staffel.
Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, Leute. Das ist Reality-TV auf Netflix. Too Hot to Handle. Irgendwie horny, attraktive Menschen, Amerikaner, werden in so ein Camp geschickt und denken, sie können da jetzt irgendwie, ist eine Flirt-Dating-Show. Und dann dürfen die sich halt nicht mehr anpacken. Also dürfen sich nicht küssen, kein Petting, keine Selbstbefriedigung, bla bla bla.
Sonst verlieren sie richtig fett Kohle.
Genau, richtig, und da werden halt Leute reingesteckt, da werden schon so Leute, so richtige Party-Leute reingesteckt, die gut drum kommen einfach sonst, ne? Was ich geil finde an der Serie, ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet, aber ich war wieder so beeindruckt bei dieser Staffel, diese Workshops. Ich liebe das, wenn diese Leute da diese Workshops machen. Ich kenne das ja, ich interessiere mich auch so ein bisschen für so Personality, also so Persönlichkeitsentwicklungszeug. Das gibt's ja hier in Berlin auch ganz viel, so Workshops für emotionale Blabla, ne? Und diese Workshops machen die da, also dass die so zu ihrer Weiblichkeit zurückfinden oder Männer emotional werden. Und wenn solche Leute solche Workshops machen, ich finde das so berührend, das zu sehen.
Ja, es war auf jeden Fall cool.
Wie die sich da entwickeln und sich dann so öffnen und weinen und sagen, ja, ich habe, ja, keine Ahnung, ich war richtig, richtig positiv überrascht mal wieder.
Ja, es geht auf jeden Fall darum, diese Fassade des Partymachens und dieses oberflächlichen Daseins so ein bisschen aufzubrechen und so ein bisschen tiefer in sich reinzuhorchen und eine tiefe Connection zu einer anderen Person möglicherweise aufzubauen. Und das ist ja auf jeden Fall spannend. Ich kann es auch empfehlen, ich fand es richtig gut.
Wie war, aber mal zurück zum Ursprung, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich bin traurig, dass das Wochenende so schnell vorbei ist. Es ist immer viel zu kurz. Ich bin dafür, dass das Wochenende verlängert wird. Ganz offiziell. Es ist nämlich sehr schön. Man unternimmt immer an einem Tag was und dann möchte ich immer den anderen Tag was Gemütliches machen oder so. Und dann bleibt irgendwie gar nicht mehr Zeit für, was ich eigentlich machen müsste, noch ganz viel im Haushalt machen und erledigen. Und das packe ich immer ins Wochenende, weil mein Freund dann auch Zeit hat, so Baumarkt, dies, das. Aber wenn du jetzt zum Beispiel am Samstag war ich den ganzen Tag unterwegs auf dem Boot mit Freundinnen, wir haben den 30. Geburtstag gefeiert und das war auch alles ganz cool und dann musste ich mich am Sonntag erholen und am Ende habe ich wieder nichts für die Wohnung geschafft und muss das jetzt wieder eine Woche ausschieben. Ja,
aber ich finde das krass. Das ist so ganz anders, als das bei mir ist, obwohl wir eigentlich einen ähnlichen Alltag haben. Aber ich beneide es auch so ein bisschen. Ich habe nämlich dieses Wochenendgefühl gar nicht so. Und ja, wenn ich zum Beispiel in den Baumarkt es am Wochenende nicht schaffe, in den Baumarkt zu fahren, dann fahre ich irgendeinen Tag unter der Woche in den Baumarkt. Also es
aber
macht
meistens
gar keinen Unterschied.
Will ich ja nicht alleine dahin fahren und ich will ja gerne dann diese Sachen, diese großen Sachen, die ich mir aufhebe, die will ich dann mit meinem Freund machen und der kann ja in der Woche nicht und also hat erst abends um 19 Uhr Feierabend oder so und dann ist es halt immer voll der Akt, noch schnell ein Auto zu mieten, dahin, bla bla bla, dies, das. Und auch am Wochenende findet halt viel Aktivität immer statt, weil die Leute halt unter der Woche keine Zeit haben.
Ja, das stimmt.
Deswegen.
Das stimmt. Ich finde es aber auch schön, muss ich sagen. Laura, unsere Freundin Laura, hat auch letztens irgendwann zu mir gesagt, dass sie ganz traurig ist, wenn sie weiß, dass am Wochenende nichts passiert. Obwohl sie seit Jahren gefühlt selbstständig ist und im Homeoffice ist, dass sie trotzdem immer noch dieses hat, am Wochenende muss was Besonderes passieren. Und das fand ich so faszinierend, wo du das jetzt auch gerade sagst, weil ich das überhaupt nicht mehr habe. Und ich finde das aber total erstrebenswert, das zu haben. Also
ja,
ich habe ja, also als ich mich damals selbstständig gemacht habe, war ich super viel in dieser digitalen Nomadenszene unterwegs. Also so Leute, die halt so rumreisen und von arbeiten und halt auch viel im Internet darüber erzählt haben. Und da wurde immer super viel darüber geredet, so wie schlimm es eigentlich wäre, dass wir Angst vor Montag hätten und aufs Wochenende warten müssen, um frei zu sein. Und damals war ich selbst noch angestellt, also oder bin gerade noch angestellt gewesen und habe gedacht, es wäre total erstrebenswert, wenn sich jeder Tag wie samstags anfühlen würde. Und jetzt sehe ich das total anders. Ich finde, es ist total wertvoll, sich auf eine bestimmte Zeit in der Woche zu freuen. Und das heißt überhaupt nicht, dass die anderen Tage Kacke sind.
Ist so, ist bei mir auch. Deswegen, der Sonntag ist für mich ja die absolute Oberheiligkeit. Da wird nicht gearbeitet, der wird auf jeden Fall relaxed, wenn es möglich ist. Und irgendwas Schönes unternommen oder so. Also für mich ist das ganz besonders, weil Sonntag hatte für mich früher auch mal so negativ behafteten das Gefühl, weil ich am Montag wieder raus musste oder zur Schule oder in die Uni, keine Ahnung was. Und dass ich das für mich so abgespeichert habe und der hat für mich nach wie vor diese Heiligkeit. Also ursprünglich war der ganz oft so negativ, weil ich Angst hatte, dass es vorbeigeht. Aber jetzt musst du da immer was Positives draus machen, dass du dann abends denkst, oh, heute war ein schöner Tag und jetzt habe ich wieder Energy für Montag.
Das ist jetzt vielleicht die Frage, wenn du am Sonntag ein negatives Gefühl hast, weil am nächsten Tag Montag ist, bedeutet das, dass du etwas machst, was dich nicht erfüllt? Also was vielleicht nicht das Alleroptimalste für dich ist?
Nee, damit hat das gar nichts zu tun. So zum Beispiel einfach lange zu frühstücken oder irgendwie auszuschlafen und irgendwie den ganzen Tag vergammelt rumlaufen und so. Das ist für mich so ein bisschen Me- und Quality-Time, die ich dann am Sonntag übelst zelebriere.
Ich meine damit, dass du gesagt hast, dass du früher den Sonntag mit was Negativem verbunden hast. Und
oh,
ich
ja. Das
auch,
oh,
dieses
ja.
Gefühl, dass ich, weil ich nicht montags dahin wollte, wo ich hin muss.
Voll.
Und das habe ich ja jetzt nicht mehr. Und deswegen wollte ich gerade nur die Frage in den Raum stellen, ist vielleicht es geil, sich auf dem Wochenende zu freuen, aber so, dass es auch okay ist, dass wieder Montag ist? Und bedeutet es einfach nur, dass die Leute, die das vielleicht als negativ bewerten, vielleicht gerade in einer Situation sind, wo sie sich gar nicht so wohlfühlen, weil sie zum Beispiel zur Schule gehen, aber nicht gern zur Schule gehen oder weil sie gerade in der Ausbildung sind und den Job gerade nicht so geil finden oder so.
Ich glaube schon, dass das ein Stück weit reinspielt, aber ganz grundsätzlich muss das nicht bedeuten. Ich glaube, ich kann auch meinen Job sehr gerne machen, habe trotzdem Bock, dass ich länger Freizeit habe, weil de facto ist es so, dass wir wahnsinnig wenig Zeit für Freizeit haben und sehr viel Zeit fürs Arbeiten aufwenden.
Du hast recht.
Und das
ist Verhältnis
es eigentlich.
Ist falsch.
Eben. Also das
haben
ist
wir, glaube
mich
ich, schon mal
so
drüber geredet, ne? Dass irgendwie, Entschuldigung,
alles gut.
Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, dass ich irgendwo gehört hatte, ich habe es auch bis heute nicht, natürlich nicht ein einziges Mal geprüft, dass irgendwo in einem skandinavischen Land, was war das denn, Norwegen, Schweden, dass in irgendeinem Land irgendwie insgesamt 3 Monate, also 90 Tage Urlaub herrschen im Jahr.
Ist das nicht auch in Frankreich und Italien so? Ach nee, das sind die Sommerferien da, die sind da sehr lang.
Ich finde, wir sind noch, wir in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern, wir hängen noch so ein bisschen in der Urlaubszeit der Industrialisierung so. Hello, wir sind schon 100 Jahre weiter, es wäre ganz gut, wenn wir das mal anpassen würden. Wobei es ist
ja.
Jetzt mit Corona, braucht man es ja alle nicht beschweren. Ich denke, einige Leute hören gerade zu, die sagen, ich würde super gerne mal wieder viel ins Büro gehen.
Möglich, möglich. Jaco, wollen wir mal ganz kurz den Sponsor, die Sponsorin der diesigen Folge vorstellen?
Ja, sehr, sehr gerne. Das ist nämlich diese Folge wieder mal BookBeat. BookBeat ist eine Hörbuch-App, die könnt ihr euch auf euer iPad oder auf euer iPhone ziehen und da gibt es ganz viele Hörbücher, also sozusagen wie bei Spotify oder Netflix Musik oder Podcasts oder Filme gibt es da ganz, ganz viele Hörbücher in vielen verschiedenen Genres. Und zwar, Sam...
Es gibt Fachliteratur, es gibt Romane, Thriller, Fantasy, Kinderbücher, alles, was das Herz begehrt. Es gibt fast 100.000 Bücher oder über 100.000 sogar. Und da könnt ihr einfach mal reinhören, weil die Auswahl ist einfach bombastisch.
Ich habe Sam eben vor der Folge gefragt, was sie gerade hört. Und du hast gesagt, du hast alles abgeschlossen, aber du hast vor, etwas zu hören, richtig?
Genau, weil irgendwie bin ich noch nie auf die Bücher von Sophie Passmann eingegangen, der ich total gerne bei Instagram folge, die ich auch so aus Funk und Fernsehen sehr gerne, also kenne und auch verfolge. Und ich habe aber die Bücher noch nicht gehört. Und die hat 3 Stück, die gibt's alle bei BookBeat. Und die wollte ich mir als nächstes auf jeden Fall mal gönnen, weil die sind super bewertet.
Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass sie einen sehr unterhaltsamen Schreibstil hat. Ich wollte demnächst auch von irgendwie auch eine Kollegin auf eine Art Das Leben ist eins der härtesten von Julia Becker hören. Ich höre so super gern Drinnies und finde sie extrem sympathisch und habe gedacht, da höre ich mal ins Buch rein. Hat auch keine schlechten Bewertungen, das gute Teil.
Wir haben einen Gratis-Monat für euch mit dem Code Tankstelle. Könnt ihr 1 Monat BookBeat testen und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr es wieder kündigen wollt oder euch 1 der 3 Abo-Modelle aussuchen. Und dann könnt ihr entweder unbegrenzt hören oder nur 25 Hörstunden im Monat. Da könnt ihr einfach mal reinschauen und das testen. Wir schreiben das aber alles nochmal in die Shownotes, dann könnt ihr euch das anschauen.
Ja, Sam, dann stelle ich dir die obligatorische Frage. Hast du einen Fun? Oder einen Abfaktor?
Ich habe einen Fun-Faktor, der ursprünglich ein Abfaktor war. Aber ich verbuche ihn als Fun-Faktor. Was hast du im Petto?
Ich habe beides. Ich habe beides in klein.
Geil. Dann hast du Lust, mit dem Fun-Faktor anzufangen?
Sehr gerne. Dann kommt jetzt
der
Fun-Faktor. Fun-Faktor.
Erzähl.
Ach so, ja, wer fängt an?
Du.
Schnick.
Bitte.
Schnick, schnack, schnuck. Okay. Ja, ich habe ein Schnäppchen gemacht, was mich sehr, sehr doll glücklich macht.
Was
ich habe
hast
nämlich
du
letzte Woche. Ich habe letzte Woche nämlich beschlossen, dass ich nicht mehr so viel Geld ausgeben möchte. Ich weiß nicht, was es ist, Sam, aber ich bin eigentlich mein ganzes Leben lang wirklich, ich habe schon immer gern Geld ausgegeben, ja, aber in mir steckt eine Verprasserin, aber auch ein Sparfuchs, eine Sparfüchsin. Also ich bin, ich kann beides extrem gut, ne? Und immer so, ich habe mal eine Phase, da habe ich alles immer auf den Kopf gehauen und dann kam eine Phase, da habe ich richtig, richtig viel gespart und habe dann auch schlaue Sachen mit dem Geld gemacht, weißt du?
Ja.
Und ich habe irgendwie gedacht, Jaco, es fühlt sich nicht mehr gut an, dieses Geld ausgeben. Also wirklich, das hat mit meiner OP 2018 angefangen, da ging das los, nur noch im Bett gelegen und dann habe ich angefangen zu bestellen.
Die kleinen Glücksgefühle,
genau, weil das, da war einfach nicht viel zu holen im Liegen. Ne? Irgendwann hast du auch alles bei Netflix durchgeguckt und denkst so, Jesus Christ, was mache ich jetzt? Ja, gut, im Internet bestellen, macht halt Spaß. Und dann kam Corona und dann habe ich keine Leute mehr gesehen und war nicht mehr am Reisen. Und dann habe ich Bestello gemacht und habe jetzt letzte Woche beschlossen, ich will das nicht mehr. Ich möchte wieder zurück zum Sparen. Und dann habe ich ein Schnäppchen geschossen. Du, das glaubst du aber nicht.
Und zwar?
Du kennst ja unser Sofa, ne?
Ja.
Wir haben so ein, kann ich ja hier sagen, ne, von Ikea so ein Grönlit. Heißt, wird das so ausgesprochen? Ich habe keine Ahnung. Grönlit-Sofa. Also das finde ich immer ganz geil, weil diesen Ikea-Sofas, die sind ja erweiterbar ganz oft, ne? Also es sind ja so Systeme, wo du einfach, wenn du willst, kannst du einfach noch sowas dran bauen.
Mhm.
Also wenn du umziehst, kannst du das Sofa größer oder kleiner machen.
Stimmt, ja, du hast mir eben ein Foto geschickt und da hat sich was verändert. Das war nämlich richtig. Größer. Das ist ein U geworden.
Ich habe nämlich für unsere alte Wohnung, in der wir ja noch bis April gewohnt haben, hatte ich nämlich ein Ecksofa, ein L-Sofa. Das hat perfekt damals in unser altes Wohnzimmer gepasst. Und dann haben wir dieses Sofa hier in unser Wohnzimmer gestellt. Und man muss dazu sagen, unser Wohnzimmer ist deutlich größer. Jetzt. Und irgendwie habe ich gedacht, das muss ein U werden. Ich wollte schon immer ein U-Sofa haben. Ich hatte aber niemals eine Wohnung, wo ein U-Sofa irgendwie auch nur ansatzweise reingepasst hätte oder schön drin ausgesehen hätte. Weil ich finde es auch schlimm, wenn du irgendwo reinkommst und der ganze Raum ist nur Sofa. Und dann habe ich gedacht, oh, ich hätte so gerne ein U. Und dann dachte ich, ja geil, perfekt. Ich habe ja so ein Moped, was ich erweitern kann. Bin auf die IKEA-Seite gegangen und sehe, dieses eine Teil kostet 350 Euro.
Puh, das ist viel Geld.
Boah, fuck. Das kann doch nicht wahr sein. Und dann, gestern habe ich gedacht, ich gucke erstmal, ist es überhaupt irgendwo verfügbar, sollte ich es mal haben wollen. Weil ich habe dann so eine Vorstellung, Sam, ich gehe in mein Wohnzimmer und ich will mich immer, es ist dann wie ein Phantom liegen, was ich habe. Ich möchte mich in eine Ecke legen, die es nicht gibt, aber ich habe mir das schon so oft vorgestellt, dass das so sein wird, dass ich dann immer traurig bin, dass es die Ecke noch nicht gibt von diesem Sofa. Kennst du das?
Ja, ich kann mir das gut vorstellen.
Und dann habe ich gesehen, das ist noch nicht mal verfügbar in Berlin. Und dann dachte ich so, wisst ihr was, ich gucke jetzt mal bei eBay Kleinanzeigen. Aber as if ich da was finde, auch noch in der Farbe und auch noch im Umkreis. Habe ich aber, Sam. Ich habe gestern das Eckteil für mein Sofa für 50 Euro komplett fast ungebraucht auf eBay Kleinanzeigen geschossen.
Mega. Glückwunsch. Das ist ein gutes Schnäppchen.
Wir haben einen Transporter gemietet und sind eine Stunde hingefahren, eine Stunde zurückgefahren. Aber ich glaube, insgesamt mit Mietkosten und Sprit haben wir jetzt so 90 Euro bezahlt. 90 versus 350 Euro.
Ich meine, der Transporter, der wäre ja auch nochmal on top gekommen, wenn du den beim Schweden geholt hättest, ne?
Auf jeden Fall. Das hätten wir mit Lieferung gemacht oder abholen und es hätte, dann wären wir bestimmt bei fast 400 Euro auch gelandet.
Ich liebe Kleinanzeigen einfach. Ich bin auch so glücklich. Ich habe einen neuen kleinen eBay Kleinanzeigen Clou herausgefunden und zwar brauche ich manchmal so Sachen noch für die Wohnung und manchmal stöber ich aber auch gerne so banal und dann gebe ich ganz oft einfach eine Farbe ein. Eine Farbe, die ich gerade brauche, die ich fühle in diesem Raum, aber ich weiß es nicht. Und dann sage ich, gucke ich rot oder rosa unter Möbel und dann gucke ich. So, und dann hatte ich auch
geil! Das ist voll der gute Tipp.
Und zwar habe ich eine Vase gefunden. Eine Vase, die ich schon sehr lange beliebäugel. Ich wusste, von welcher Marke die ist und ich wusste auch, dass sie fast 100 Euro kostet und ich gebe nicht fast 100 Euro für eine Vase aus. Und dann habe ich die unter dem Stichwort rot unter Möbel oder Accessoires oder weiß ich auch nicht, Haushalt, gefunden für 20 Euro. Noch nicht mal mit der Marke, aber es war von der Marke. Und da dachte ich auch so, geil, richtig, richtig Glück gehabt. Ich liebe das eBay-Kleinanzeigen-Business. Es macht so gute Gefühle, vor allem, weil es nachhaltig ist und es macht Spaß und es ist irgendwie lokal. Hab schon viele nette Leute über ein eBay-Kleinanzeigen kennengelernt. Ganz tolle Sache.
Also quasi auch eine Kontaktanzeige auf
ist eine Kontaktanzeige. Ich habe mich auch schon mit Leuten dann bei Insta und so connected, weil wir irgendwie uns gut verstanden haben oder die
anderen. Really?
Ja, auf jeden, erst vor 2 Wochen.
Okay, das finde ich crazy. Das finde ich crazy. Ja, am allerkrassesten fand ich ja, als du einfach wusstest, dass ich bei Rocket Beans TV bin.
Stimmt.
Da hat Sam zu mir gesagt, ich weiß, wo du nächste Woche bist. Und hat sie erst gesagt, und ich fand es richtig creepy. Ich hatte es niemandem erzählt. Ich glaube, nur Kevin wusste das. Und dann hat einfach eine Redakteurin, oder? Ich glaube, es war eine Redakteurin von Rocket Beans TV bei dir ein Sofa gekauft und abgeholt.
Richtig, ja. Liebe Grüße an der Stelle, falls du die Folge hörst. Ist auch eine Hörerin von uns gewesen. Ja. Glückwunsch auf jeden Fall, Jaco. Das ist ein richtig gutes Schnäppchen und es fühlt sich gut an, oder?
Das hat mich richtig motiviert. Es fühlt sich so viel besser an als kaufen, weil vielleicht kennst du das, wenn man sich lange nichts gegönnt hat oder man gönnt sich was ganz Besonderes, auch wenn es was Neues ist und auch wenn es mal teuer ist, dann fühlt sich das manchmal einfach richtig an.
Mhm.
Manchmal habe ich schon Dinge gekauft, die waren auch richtig teuer, aber es hat sich richtig angefühlt. Aber ich habe das schon ganz lange, dass sich das nicht mehr richtig anfühlt. Und das hat sich richtig, richtig angefühlt. Das ist so, das ist erstmal nachhaltig, es wurde nichts Neues produziert, jemand braucht es nicht mehr, du hast es und du kriegst es für einen Bruchteil des Preises. Das ist, boah, da gehe ich abends mit einem richtig guten Gewissen ins Bett.
Ja, richtig cool.
Schön. Ja, so Sam, was ist dein Fun-Faktor?
Mein Fun-Faktor ist ein bisschen der anderen Art und Weise. Ich wollte ihn dir eigentlich letzte Woche schon erzählen, aber da habe ich gesagt, nee, das mache ich im Podcast. Ich habe dir das nämlich geschrieben, dass ich mich gerade in diesem Moment über meinen Fun-Faktor totlache. Und zwar weiß ich nicht, ob das schon mal jemand mitbekommen hat, ich mache meine Nägel ja immer mit UV-Lack selber. Also ich mache mir immer eine Pediküre und eine Maniküre selber. Und das hatte ich auch auf den Füßen. Und da war es aber Zeit für eine neue Farbe. Und dann habe ich meine Füße angeguckt und habe so einen Zehennagel mir angeguckt und dachte so, irgendwas ist mit dem komisch. Der ist locker. Ich hatte einen lockeren Zehennagel, Jaco. Ganz komisch.
What?
So, der mittlere Zeh. Das ist dann der Mittelfinger-Zeh.
Und war es auch nicht mal der kleine, sondern direkt einer mit so einem größeren Nagel?
Ja, mit einem großen Nagel. Und dann habe ich daran
gruselig.
Ja, das war auch gruselig. Und dann habe ich daran gewackelt. Und dann konnte ich den ablösen. Komplett. Der ganze Zehennagel, der lag nur noch auf. Und ich so, ach du Scheiße. Hat überhaupt nicht wehgetan. Und dann habe ich den abgenommen. Und was soll ich sagen? Darunter war ein komplett neuer Zehennagel.
What?
Der war komplett drunter hergewachsen. Und dann habe ich mich erinnert, das ist mir schon etwa 2-3 Mal in meinem Leben passiert, dass der sich gelöst hat und dann war ein neuer drunter. Und dann habe ich gedacht, ach Mensch, das ist ja komisch. Und dann habe ich mit meiner Familie gefacetimed und dann habe ich das ganz lustig erzählt, weil ich dachte, ist eine aufregende Geschichte, daran lasse ich meine Familie teilhaben. Und dann sagt mein Vater, das habe ich auch manchmal. So alle 5 Jahre passiert das mal. Dann ist einfach ein neuer da drunter. Ist ja voll komisch. Ich dachte, ich habe irgendeine komische Krankheit. Aber im Grunde genommen ist ja nichts Schlimmes daran.
Das ist ein Familiengen.
Es wächst ein komplett neuer 6. Nagel unten drunter her und sagt dann, willkommen.
Willkommen, here I am. Das ist mein Auftritt. Ich werfe meinen Umhang ab.
Während ich ursprungs gedacht habe, ach du heiliger Bimbam, jetzt muss ich, wie sieht das aus, weil jetzt ja gerade Open hier Füße-Saison ist und dann war aber neuer drauf und dann habe ich da wieder Farbe drauf gepinselt. Das hat übrigens nichts mit der Farbe zu tun, das hatte ich wie gesagt schon ein paar Mal in meinem Leben, 2-3 Mal und ich dachte immer, das kommt von vielleicht zu engen Schuhen oder weiß ich auch nicht, woher das kommt, aber ich habe keine Schuhe an, Leute, ich trage keine Schuhe, ich trage nur Schlappen, die haben die ganze Zeit frische Luft.
Du musst da irgendwie, weiß ich auch nicht, ein zweites Wachstumsbett haben unter deiner Nagelhaut.
Ja. Es war auf jeden Fall für mich ein stabiler Fun-Faktor, weil ich habe auf dem Balkon gesessen und mir das angeguckt und hab mich richtig weggekichert. Und mein Freund meinte dann irgendwann so, was ist hier los, warum lachst du? Und dann habe ich es ihm aber einfach nicht gesagt. Ich habe das Geheimnis für mich behalten.
Ich finde es gut. Und weißt du was? Sogar, wenn da drunter kein Nagel ist, einfach die Haut lackieren.
Das habe ich auch schon gemacht. Bei manchen, wenn die so mega kurz waren oder wenn ich die zu kurz abgeschnitten habe, habe ich die ein bisschen optisch verlängert. Aber es hält nicht lange.
Ich habe keinen Nagel, also grundsätzlich keinen Nagel auf dem kleinen Zeh. Und mein Freund lacht sich immer sehr kaputt darüber, wenn ich mir die Fußnägel lackiere, weil ich lackiere den trotzdem mit den Zeh.
Hey, das würde ich auch machen. Aber ganz ehrlich.
Das ist sonst mega cool. Es hält natürlich nicht so lange. Das ist natürlich, nach 3-4 Tagen ist es ab, ne?
Aber fürs Feeling.
Fürs Feeling.
Ansonsten, Der kleine Zeh ist die unnötigste Sache der Welt. Der sieht bei mir so hässlich aus, Leute. Der ist wirklich, das ist so eine Hässlichkeit. Der hat es nicht verdient, eigentlich an meinem Fuß zu sein.
Sei nicht so fies. Jetzt tut er mir leid.
Nein, der hat eine Form, die macht gar keinen Sinn. Der gibt mir keinen Halt, keine Stabilität. Manchmal, keine Ahnung, der will sich auch mal so ein bisschen verstecken unter dem Ringzeh.
Ich finde auch kleine Zehen jetzt weniger wichtig. Aber so super viele Leute finden es mega spannend auch. Du hast da keinen Zehennagel drauf? Und dann gucken die sich das an und sagen, das sieht so strange aus. Und ich denke so, ich sehe das jeden Tag und finde das nicht strange. Das ist einfach nur ein kleiner Zeh.
Aber ist das so ein kleiner Schlitzi oder ist das einfach eine kleine Wurst?
Was soll ich dir mal sagen? Ich weiß es gar nicht. Ich gucke jetzt meinen Fuß an. Für Leute, die Füße... Nee, da ist schon so ein Schlitzi. Da ist schon was, aber das ist halt unterentwickelt. Das ist sozusagen... Vielleicht bin ich ein paar Tage zu früh gekommen und der kleine Zeh hat es nicht mehr geschafft, gedätisch.
Also meiner ist auch nicht der Rede wert. Der ist wirklich klitziklein.
Ja, okay. Seriously, wenn ich mir den jetzt so angucke, sieht der schon ein bisschen merkwürdig aus. Jetzt weiß ich doch, was die Leute haben.
Aber gut, dass es hier eine Audioplattform ist und ihr nicht seht, wie wir gerade unsere Füße in der Hand haben und unseren kleinen Zeh bestaunen.
Ey, du kennst das doch bestimmt, wenn du ein Wort immer wieder sagst und irgendwann klingt das nicht mehr nach einem Wort. Also wenn du ganz oft das Wort Haus oder Zaun sagst und irgendwann denkst du so, boah krass, könnte jetzt auch so ein russisches Wort sein, das ich gar nicht kenne.
Ja, und zwar?
Das kann jedes Wort bei mir sein.
Ja, aber welches hast du gerade im Kopf?
Gar keins. Genau dasselbe habe ich gerade mit meinem Zeh. Ich gucke meinen Zeh an und denk so, boah.
Das ist neutrales Gebiet?
Zeh. Nee, das ist irgendwie, könnte das jetzt auch so ein Schwanzfortsatz sein oder irgendwie so von so einem Alien, so ein Auswuchs. Irgendwie, ich habe jetzt so lange meinen Zeh angeguckt, dass es gar nicht mehr nach einem menschlichen Zeh für mich aussieht, weißt du?
Ein seltsames, unbekanntes Objekt.
Mann, Füße sind echt merkwürdig.
Oh, Jaco, jetzt wird hier oben drüber in unserer schönen Altbauwohnung so richtig hart abgesaugt und es hört sich so an, als würde die Decke gleich durchkrachen. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt.
Also ich höre es nicht auf jeden Fall.
Ja, weil in letzter Zeit sind hier viele akustische Unterbrechungen, wie letzte Woche die Flaschenaktion von meinem Freund. Mal gucken, vielleicht hört es gleich auf.
Ich muss ja auch bei voller Hitze immer die Fenster zu machen, weil einfach mal unten zwei Wohnungen komplett neu saniert werden und the Baustellen Noises are real.
Ich hasse Baustellengeräusche.
Okay,
aber ja,
Sam,
bevor wir weiter hier zum Abfaktor, weiter da abhaten.
Dann würde ich sagen, kommt jetzt der.
Der.
Abfaktor.
Abfaktor.
Abfaktor. Abfaktor.
Ich habe es gerade voll vergessen, dass wir das ja machen.
Habe ich gemerkt. Ich dachte, das wird eine One-Woman-Show hier.
Ey, scheiße, ich habe es voll vergessen.
Ich habe gerade gedacht, krass, sie bringt so ein bisschen Spice mal mit rein. So, jetzt kommt einfach meine Pause und sie setzt später ein. Krass.
Nee, der Groschen ist einfach wahnsinnig spät gefallen. Aber ja, er kam ja noch.
Ja,
Jaco, was belastet dich?
Es belastet mich gar nichts. Ich habe einfach, es ist ein kleiner Abfaktor des Alltags. Wer schneidet diese Folge? Du da, mein Freund?
Ich.
Du. Okay, sehr gut. es gibt eine Sache, die macht mich richtig wahnsinnig. Und zwar, wenn jemand meine Sachen benutzt und sie aber dann unordentlich lässt.
Was zum Beispiel?
Also zum Beispiel, mein Freund streamt einmal. Okay, ich habe jetzt auch ein schlechtes Gewissen, weil er hat sich letztes Mal dafür entschuldigt. Aber es ist schon viermal passiert und erst beim vierten Mal hat er sich entschuldigt. Also habe ich jetzt ein Recht dazu, es als Abfaktor zu benutzen. Er streamt auf Twitch und dafür benutzt er Technik von mir. Und dann nimmt er zum Beispiel meinen Bildschirm, an dem ich immer arbeite und legt hier die Kabel um und sowas. Und ich fände es so kacke, das habe ich bei allen Dingen. Du kommst dann so am nächsten Tag, hast deinen eigenen Arbeitsplatz am Tag davor aufgeräumt, freust dich, an deinen schön aufgeräumten, vorbereiteten Arbeitsplatz zu kommen und dann ist da Chaos und deine Sachen sind weg.
Ich kenne das und ich hasse das sehr.
Ich finde es richtig schlimm. Das ist ungefähr so wie, du hast gerade gesaugt und dann krümelt jemand rum.
Auch ein berechtigter Grund, einen aggressiv zu machen. Ja,
ja,
das verstehe ich total.
Ich bin wirklich überhaupt nicht kleinlich mit Sachen, ne? Aber bei solchen Sachen, Ah, wenn man so für sich selbst Sachen vorbereitet, so du machst dir zum Beispiel für den nächsten Tag die Küche schön sauber und fertig, weil du weißt, der nächste Tag ist voll und dann willst du morgens aufstehen und willst irgendwie ein geiles Frühstück haben und dann kommst du in eine richtig geile, saubere, aufgeräumte, schöne Küche und das sind so Sachen, die sind mir dann wichtig, so ein sauberer Start und wenn dann einfach, du gehst ins Bett, kriegst nichts mit und dann stehst du am nächsten Tag auf und die Küche sieht kacke aus und deine Sachen wurden von deinem Arbeitsplatz weggenommen, da wäre ich richtig aggressiv, ne?
Ich werde da auch wütend. Mir ist besonders aufgefallen im Kleiderschrank-Business. Und zwar, wenn ich meine Sachen gefaltet hatte und ich hatte ein ordentliches Fach, mein Freund hat irgendwas zusammengeknüllt und in sein Fach gepackt. Und dann habe ich das ja immer gesehen. Also ich habe die Schranktüren aufgemacht und ich war nicht befriedigt durch meine schönen Sachen, sondern ich war aufgebracht wegen diesen unordentlichen Sachen. Und jetzt
Ihr teilt euch, also wenn du Schranktüren aufmachst zu deinem Kleiderschrank, machst du auch gleichzeitig, also da sind auch seine Sachen drin.
Das war ursprünglich so. Ich habe jetzt ja einen Kleiderschrank gekauft, kein Provisorium. Ganz was Echtes, was lange hier was leben
Edles.
Darf. Was Edles für mich. Und das habe ich extra so gekauft, dass was bei ihm passiert, sehe ich nicht, weil die Schranktüren sind immer zu. Ich packe da auch nichts rein. Ich will nichts damit zu tun haben. Wenn da Krickelkrackel stattfindet, bitteschön, auf meiner Seite nicht. Und wenn es bei mir durcheinander aussieht, dann kann ich damit leben.
Solche Spießerin einfach, aber ich fühle so hartes Bons genauso.
Ja, ich will nichts damit zu tun haben einfach.
Es ist bei mir genauso. Mich kotzt es manchmal auch an, lass mich solche Sachen ankotzen, weil ich war ja mal so eine Chaotin, du ja auch früher.
Ja, klar.
Ne? Aber ey, sorry, aber seit der Ernst des Lebens begonnen hat und ich irgendwie mein Leben auf die Kette kriegen muss, da muss eine Grundordnung herrschen, sonst kriege ich, mein Leben besteht leider nicht mehr nur aus Saufen und Fernsehen, so war das früher und dann war es egal, wenn es scheiße aussah, aber jetzt, wenn ich in diesem Chaos arbeiten muss, ich brauche da einfach Ordnung drin. Und wenn dann jemand kommt, der das überhaupt nicht braucht, dann ist es schon manchmal ziemlich kontraproduktiv für den inneres Zen.
Auf jeden Fall. Und ich erzähle jetzt den allergrößten Witz des Jahrtausends. Hier lag eine Hose auf dem Boden. Ne? Mhm. Die habe ich dann genommen. Also ganz häufig ist es so, da hier wird eine Hose ausgezogen und da, wo man sie auszieht, da bleibt sie auch liegen. Und es war so mitten auf dem Boden im Schlafzimmer. Ich denke so, wofür haben wir einen Schrank? Egal, ich habe die Hose aufgenommen und zerknödelt in diese Krickel-Krackel-Seite da reingepackt. Und dann hat er gesagt, du sag mal, warum ist denn meine Hose da so drin? Die gehört da gar nicht rein. Die gehört in ein anderes Fach oder woanders hin. weißt du, wo die nicht hingehört? Auf dem Boden, mein Freund. Die gehört nicht auf dem Boden. Ich habe die da einfach irgendwo reingestopft. Weißt du, mir ist scheißegal. Ich will es einmal nicht sehen. Nichts damit zu tun haben. Dafür haben wir doch jetzt die Schränke. Naja, wir haben beide gelacht und es war okay.
Du, das mache ich jetzt aber auch so. Also ich leg die da einfach in den Schrank irgendwo rein. Aber dann sehe ich ja, daneben liegen irgendwie 4 gebrauchte Paar Socken. Dann ist es bestimmt auch nicht schlimm, wenn die Hose nicht am richtigen Platz liegt.
Boah, Socken sind nochmal eine ganz andere Dimension. Wirklich, der hat sich vorhin Socken angezogen. Ich meine es komplett ernst, Jaco. Und die sehen einfach sowas von ekelhaft aus. Ich habe ihm gesagt, die sehen aus wie eine kleine Geschlechtskrankheit. Die sind so hässlich, so, die sind nicht mehr weiß, die sind grau mit Flecken und teilweise Löcher mit der. Ich liebe die, das sind meine gemütlichsten. Ich dachte nur so, oh Gott,
Ey, ich sag dir mal was, ne? Was ich richtig, richtig schlimm finde, ist Löcher in Socken. Sobald ich ein Loch im Socken habe, das stört mein Chi so krass, kommt
zerreißen.
Sofort in den Müll. Ne? Zerreißen und in den Müll.
Ja.
Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. Mein Freund, der kann Löcher im Socken haben. Die gehen, also die komplette Hacke guckt raus.
Das ist frech.
Der schmeißt die in die Wäsche. Die denkt mir so, willst du mich verarschen? Wenn ich dann was sagen würde, wird er wahrscheinlich sagen, ja, die Socken sind teuer. Die trage ich noch auf. Aber
hast du mal so eine Situation gehabt, wo du deine Socken irgendwo bei fremden Leuten ausziehen, es ist deine Schuhe und es war dir mega peinlich, weil da irgendwie so ein halber Zeh
raus. Auf jeden Fall. Das finde ich super krass. Also der soll meinetwegen mit so viel Löchern in seinen Socken rumlaufen, wer will. Mir geht es am Arsch vorbei. Ich kann es halt nur einfach überhaupt nicht verstehen, weil
da klebst du immer fest am Boden.
Ja, und das Ding ist, also ich bin schon richtig picky, wenn es darum geht, was für Socken habe ich an, weil ich nur, keine Ahnung, die müssen Tucken zu eng oder zu weit sein oder das ist der falsche Stoff oder da ist eine Naht, die tut irgendwie weh oder das ist zu hoch oder zu tief am Knöchel, dann drehe ich schon durch. Verstehe nicht, wie man auf dem Level dann auch noch ein Loch akzeptieren kann. Und dann denke ich so, spürst du deinen Körper überhaupt? Hast du Nerven in den Füßen?
Das ist eine Gelassenheit, die hätte ich gerne, Jaco.
Ja, aber dann, keine Ahnung, der hat so ein T-Shirt, das ist gesprenkelt so ein bisschen, ne? Und jetzt haben schon 3 Leute zu ihm gesagt, du Kevin, dein T-Shirt ist dreckig. Das gehört aber zum Design des T-Shirts. Aha. Das sind dann so Sachen, wo er sich dann voll Gedanken drum macht. Aber um 3 Löcher in den Socken macht er sich keine Gedanken.
Ist bei meinem Freund auch so. Da können Löcher in den Socken sein, aber das T-Shirt muss gebügelt sein. Da muss eine kleine Bügelfalte an den Ärmeln dran sein.
Crazy, ne? Wie jeder Mensch so einfach ganz andere Prioritäten hat. Ja, das finde ich gut. Ich finde, es war so ein bisschen Mario Barth umgekehrt, was wir hier gerade gemacht haben. Mein Freund.
Gut, muss auch mal sein. Ich hoffe, ihr versteht das Ganze, Leute. Es ist das, was wir am Telefon auch besprechen würden.
Wir arbeiten 24/7 im Homeoffice mit diesen beiden Männern zusammen. Ich finde, es ist angebracht, dass wir einmal die Woche
hier den Stamm ablassen. Wir haben eine neue Regel. Also wir haben ja letzte Woche von O bis O geredet, Ostern bis Oktober. Diese Woche von D bis D, von Dienstag bis Donnerstag ist jetzt Office-Tag. Das heißt, 3 Tage in der Woche hast das Büro frei. Für mich alleine. Sehr gut.
Okay, das ist wirklich sexy. Ich muss auch sagen, auch hier beruhigt es sich. Die Leute fragen ja auch, also berechtigterweise, wow, das ist ganz schön viel Fläche, die ihr habt. Wir haben nämlich eine sehr große Wohnung. Dann sage ich immer, seid mal 24/7 im Homeoffice mit eurem Partner, wenn beide introvertiert sind und sehr viel zu Hause sind. Viel Spaß dabei. Mal schauen, wie lange ihr noch zusammen seid. Und jetzt hier, es ist so entspannt. Wir haben ja eine Terrasse zwischen dem Arbeitszimmer und
Wohnbereich.
Quasi unserem Wohnzimmer.
Ja.
Ich gehe zur Arbeit. Ich bin jetzt hier alleine und ich habe auch wirklich das Gefühl, alleine zu sein. Und das ist wirklich,
das fühlt sich gerade so an, als würdest du einen Aktenkoffer dabei in der Hand tragen.
Ja, ich packe morgens einen kleinen Aktenkoffer und dann schwinge ich mich auf mein Rad, fahre über die Terrasse und dann steige ich ab und dann gehe ich hier hin. Nee, wirklich, das macht wirklich was aus. Also, ich weiß nicht, wie oft wir schon drüber gesprochen haben, ne, aber 24/7 im Homeoffice mit derselben Person.
Puh, puh, puh.
Ne? So, da muss man sich schon ein gutes Konzept überlegen, wenn man sich abends noch im Arm liegen will und auch noch romantisch, sexuell und freundschaftlich überleben möchte. Und das haben wir hier sehr gut geschafft.
Glückwunsch. Sehr gut.
Freut und mich ihr für ja uns. Auch jetzt.
Wir auch.
Sehr schön. Sam, was sagst du? Sind wir bereit, den ersten Zettel zu ziehen?
Den letzten Zettel der letzten Folge quasi, also der erste der heutigen Folge.
Oh mein Gott, es war Squirting.
Richtig? Genau, Squirting-weibliche Ejakulation war es, glaube ich.
Ich stelle jetzt einfach direkt die intimste Frage vorne heran, um ja einfach auch zu wissen, wie es um unsere Erfahrungen steht. Hast du Erfahrungen mit weiblicher Ejakulation mehr fällt mir nicht ein.
Ich bin voll aufgeregt, weil das Thema ist irgendwie, finde ich, voll besonders. Das ist schon intim. Sehr intim. Aber es ist auf jeden Fall was mich in meinem Leben beschäftigt hat, auf jeden Fall. Weil, vielleicht sollte ich kurz einmal anders anfangen. Ich habe das Ganze einmal recherchiert. Was ist das eigentlich? Und ich habe gelesen, dass es 2 Formen gibt. Also die weibliche Ejakulation ist das eine. Das ist Sekret, das während des Orgasmus abgesondert wird durch Drüsen. Das ist so eine durchsichtige, weißliche Flüssigkeit, die neutral riecht. Aber auch riechen kann, keine Ahnung. Und dann gibt es einmal das klassische Squirting, was man so in Porn oder aus Pornos kennt. Das ist eine sehr flüssige Flüssigkeit, die stoßweise austritt durch die Harnröhre. Mhm. Und die kann auch neutral sein und so weiter und so fort. Und wir können da auch später nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Aber auf jeden Fall habe ich das gemerkt, dass bei den ersten Malen, an denen ich Sex hatte, dass das Laken immer sehr nass war. Und ich war völlig verstört und ich hatte richtig, richtig Angst, irgendwas falsch gemacht zu haben, wusste nicht, was das ist. Und damals war es auch noch nicht so, dass man alles nachgoogeln kann.
Wir haben nicht, als wir angefangen haben, Sex zu haben, da hat man nicht gegoogelt.
Nee, da gab's halt echt, wir hatten noch da nicht so diesen Zugang. Da
stand die Mutter mit einem Wörterbuch, stand eine Mutter im Raum, wenn sie was nachgeguckt hat. Krass, oder?
Ja, erst viel, viel später wusste ich, dass es einen Begriff dafür gibt und konnte das dann viel besser greifen. Und für mich war das einfach so, dass ich das während des Sexualaktes einfach gar nicht gemerkt habe. Ich habe nur gemerkt, dass durch die Muskulatur, die sich komplett entspannt, und dann dachte ich so, hä, okay, fühlt sich irgendwie, ja, ich meine, während der Orgasmus kommt, sind ja ganz viele Gefühle da und du entspannst aber auch. Und dann habe ich das gar nicht so richtig gemerkt, habe nur gemerkt, okay, auf einmal wird's voll nass. Das hat mich auf jeden Fall sehr beschäftigt und es war irgendwie sehr unangenehm damals für mich. Habe aber nie einen Partner gehabt, der das irgendwie negativ kommentiert hat oder so, sondern das war dann halt einfach so, dann hat man irgendwie das Laken gewechselt, weil das sich auch immer ein bisschen vermischt hat noch mit der männlichen Flüssigkeit. Und deswegen,
und am Ende weiß man gar nicht, was kommt von wem.
Genau, man weiß es eigentlich nicht, aber das sind schon zwei komplett unterschiedliche Konsistenzen, weil die weibliche Flüssigkeit oder diese Flüssigkeit einfach, die ist ja komplett wie sehr, sehr flüssig, halt wie Wasser ungefähr. Und es ist irgendwie, es ist ein bisschen Urin drin, es ist so wie verdünnter Urin, also es hat die gleichen biochemischen Bestandteile, aber auf ganz geringer Konzentration. Und hab da auch ein bisschen noch was zu nachgelesen, ich weiß nicht, ob das jetzt an der Stelle interessant ist, aber ich habe da eine Studie gelesen, da wurden 7 Frauen daran getestet, also vor dem Sex wurden die per Ultraschallgerät abgescannt und die Blase war komplett leer. Dann, während sie erregt waren, hat sich eine Flüssigkeit gebildet und dann nach dem Squirting quasi war die Blase wieder leer. Also es hat sich während des Sexualaktes erst produziert. Das heißt, es ist kein Urin. Es ist ein bisschen vermischt mit Urin, aber das sind halt Flüssigkeiten, die aus verschiedenen Drüsen kommen und so weiter, die noch nicht
sozusagen,
so richtig erforscht sind.
Als würdest du Wasser in eine Apfelsaftflasche füllen, wo vorher Apfelsaft drin war.
Ja, genau.
Ja.
In etwa.
Das finde ich super spannend. Das wusste ich nämlich gar nicht. Gut, dass du dich informiert hast, weil ich habe ja mal diesen Orgasmus-Workshop gemacht, wo auch Infos gespreadet wurden, wie man sozusagen die weibliche Ejakulation lernen kann. Weil viele Frauen, die das haben, auch sagen, dass sie dann den Orgasmus zum Beispiel sehr, sehr intensiv wahrnehmen. Und es für manche erstrebenswert ist. Ich glaube, wahrscheinlich für manche auch auf einem erotischen Level. Also es gibt ja wahrscheinlich nicht umsonst Squirting-Pornografie und sowas. Aber ich hatte halt einfach, der Workshop, den ich gemacht habe, ging halt nicht darum, das einfach in Szene zu setzen, sondern einfach den Orgasmus zu intensivieren.
Mhm.
Da habe ich nämlich gedacht, dass das von dieser Drüse kommt. Also ich habe dann auch, die haben nämlich gesagt, dass dadurch, wenn du den A-Punkt und G-Punkt stimulierst, dass du darüber auch diese Drüse stimulieren kannst, die dann sozusagen dieses Sekret ablässt. Und deswegen bin ich gerade total verwundert, was du erzählst. Ich wusste überhaupt nicht, dass die Blase da überhaupt irgendwie im Spiel ist. Weil ja immer ganz oft gesagt wird, keine Sorge, Leute, ihr pinkelt euch nicht ein, das kommt ganz woanders her.
Doch, also wie gesagt, es gibt zwei verschiedene Formen. Aber sorry, Leute, das hier ist auch, also ich habe mich versucht einzulesen, das ist es gibt wenig Literatur auf Deutsch, im deutschsprachigen Raum, das muss man auf jeden Fall dazu sagen. Es gibt aber auch ganz gute so Essays und so also auf Englisch. Es ist sehr komplex, es ist sehr medizinisch und fachspezifisch. Es ist nicht so gut erforscht am Ende des Tages, ne? Also,
wie
da gibt
vieles,
es sehr
was die
viele
weibliche Lust angeht.
Ja, genau, es gibt super viele Kontroversen, was das Thema angeht. Und wir sind ja, wie gesagt, keine Medizinerin oder so. Das ist so das, was ich jetzt so gelesen habe. Deswegen, es ist interessant. Wahrscheinlich spalten sich da auch die Geister.
Nee, aber es ist ja total spannend, was du erzählst. Und ich finde, also ich finde es einfach nur total interessant, weil ich wieder was dazugelernt habe. Ja, ich muss sagen, ich finde es auch irgendwie cool. Ich weiß nicht, wieso.
Ich find's auch
das
cool.
Liegt auch so ein bisschen daran. Also ich verstehe das natürlich total, auch dass du da damals verunsichert mit warst. Ich glaube, das erste Mal habe ich den Begriff Squirting, habe ich das erste Mal gehört, als ich 19 Jahre alt war. Das weiß ich noch ganz genau. Da hat mein Ex-Freund mir das damals gezeigt, aber mehr so als kleinen Jungenwitz. Guck mal. Squirting, so, weißt du?
Ja, klar, es wirkt halt, keine Ahnung, wie es in der Pornografie in Szene gesetzt wird, ist es natürlich nicht so, wie es im realen Leben ist. Ich meine, was hab ich davon, wenn irgendwie die Wand nass gespritzt wird? So, sorry, gar nichts, Alter, außer Dreck.
Ich fänd's aber auch ganz cool. Ja, also ich glaube, das ist einfach wahrscheinlich bei einigen Frauen automatisch da. Manche Frauen haben das wahrscheinlich trainiert, manche haben es stärker, manche haben es weniger stark. Am Ende ist es ja scheißegal, Hauptsache es ist in Ordnung und enttabuisiert, ne?
Man weiß auch gar nicht, wie viele Frauen das wirklich können. Also ich sag's euch, bei mir findet das tatsächlich irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr statt. Das war so bis Anfang 20. Ich weiß nicht, ob das auch, es hat auch viel mit der Beckenbodenmuskulatur zu tun, dass man das vielleicht jetzt auch besser zusammenhalten kann oder das nicht so zulässt.
Glaubst du, das hat was mit der Penisform vielleicht auch zu tun, je nachdem, welche
Bereiche
der Vagina innen drin stimuliert werden, welche Drüsen da stimuliert werden?
Da gehe ich von aus. Man kann es natürlich auch durch Masturbation versuchen zu stimulieren, ne?
Ja, ich habe das nämlich erst einmal in meinem Leben gehabt und das war bei der Masturbation. Und das war nämlich auch, als ich da geübt habe, irgendwelche Knöpfe zu drücken.
Ja, verstehe also, ich.
Ich finde das Thema mega spannend. Ich finde das mega spannend irgendwie. Und allein dadurch, es gibt übrigens bei BookBeat auch, da haben wir das schon mal vorgestellt, oder? Dieses Orgasmusbuch.
Coming soon. Du hast das, glaube ich. Ja, du hast
es. Ja, ich hab's auch immer noch nicht gehört. Ich habe es angefangen, aber noch immer nicht zu Ende gehört. Ich finde dieses ganze Thema einfach mega spannend. Diese ganze neue, auch nochmal dieses sexuelle Erwachen, was gerade stattfindet. Und ich sehe auch immer mehr Kurse für Frauen und immer mehr auch Begriffe in Bezug auf Juicy Womanhood und sowas. Und ich finde das irgendwie cool und auch so ein, weiß ich nicht, weibliche Ejakulation. Ich weiß nicht wieso. Irgendwie finde ich das Thema mega attraktiv und möchte da noch mehr drüber lernen. Und vielleicht also, spritze ich auch irgendwann mal eine Wand voll.
Ich wollte noch ganz kurz dazu sagen, dass das gar nicht zwangsläufig das, was ich so nachgelesen habe, was mit der Qualität des Orgasmus zu tun haben muss und kann. Also der weibliche Orgasmus kann auch ohne Squirting bis zu 100%, 120% ausgelebt werden. Es hat so ein bisschen was mit der Entspannung noch zu tun, sagt man. Aber
es kann auch unabhängig vom Orgasmus passieren, nämlich, ne?
Ja, durch die Stimulation der G-Zone. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie gesagt, das ist alles sehr schwierig und man weiß sogar nicht mal, wie viele Frauen das können. Also die Zahlen gehen auseinander von 4-50% der Frauen. Also das ist eine wahnsinnig große Spanne, weil es halt einfach nicht so erforscht ist. Das ist voll spannend.
Ich find's mega spannend. Unterm Strich würde ich einfach mal sagen, so ganz Bildungs-, Aufklärungspodcast-mäßig, alles kann, nix muss. Aber wenn ihr es macht und ihr gehört vielleicht auch zu einer jungen, also wir haben ja auch einen Anteil ZuhörerInnen, die etwas jünger sind. Wenn da bei euch was stattfindet, alles normal.
Nichts muss unangenehm sein.
Genau, nicht unangenehm sein. Und wenn man es nicht macht, dann macht man es nicht.
Übrigens, das wollte ich auch noch sagen, es gibt Statistiken dazu, wie viele Menschen Squirting-Pornos sehen und der Hauptteil der Squirting-Porno-Gucker sind Frauen. Vielleicht ist es Research, who knows?
Vielleicht ist es Research, you never know.
Gut.
Sam, wollen wir noch einen Zettel ziehen?
Gerne.
Auf diesem Zettel steht, wie fühlt sich wahre Liebe an?
Wie findest du, fühlt sich wahre Liebe für dich an?
Ich muss kurz in mich fühlen, bevor ich hier Gedanken teile.
Mega tief, mega großes Fach, mega groß.
Ich finde es super schwierig, die richtigen Worte dafür zu finden. Das allererste, was mir in den Sinn kommt, ist, dass Liebe für mich ist, wenn es mir wehtut, wenn ich dem anderen wehtue.
Mhm.
Also wenn ich jemanden nicht leiden sehen kann, weil ich will, dass es ihm gut geht. Also das ist bei mir voll das Zeichen, wenn ich es nicht ertrage, wenn es jemandem schlecht geht, weil er wie so eine Art Teil von mir geworden ist.
Mhm.
Natürlich jetzt nicht in Bezug auf jede einzelne Situation. Natürlich bin ich auch mal wütend und will jemandem einen Denkzettel verpassen oder so, ne? Aber ich meine jetzt schon so im größeren Stil. Und ansonsten, hast du direkt was du teilen möchtest?
Ja, für mich ist wahre Liebe auf jeden Fall, also man muss ja wahrscheinlich jetzt unterscheiden, es ist wahrscheinlich diese romantische Liebe, die jetzt hier abgefragt wird, schätze ich einfach mal. Mhm. Aber auch da ist es für mich so ein freundschaftliches Gefühl, so eine ganz enge Verbundenheit. Und wahre Liebe ist für mich, wenn ich mich in der Nähe dieser Person einfach unfassbar geborgen fühle. Anders kann ich das gar nicht erklären. Also ich fühle mich da zu Hause, wenn ich zum Beispiel in einen Urlaubsort fahre. Und das hatte ich zum Beispiel schon mal. Ich war in einem Urlaubsort und ich bin in einer Wohnung gelandet oder in einem Airbnb, was furchtbar aussah, wo Kakerlaken drin waren und Ameisen drin waren. Und für mich war das ganz, ganz schlimm. Hab aber dadurch, dass ich nicht alleine in dieser Situation war, sondern mit meinem Freund da, habe ich mich so trotzdem geborgen gefühlt und war so froh, mit dieser Person da zu sein, weil ich mich trotzdem zu Hause gefühlt habe, mhm, nur durch die Anwesenheit. Und das ist für mich so wahre Liebe, dass ich diese Person irgendwie in den schlimmsten Situationen bei mir haben möchte und auch weiß, dass diese Person mir Halt geben kann und dass ich mich da auch fallen lassen kann und das Gleiche auch zurückgeben möchte. Also wenn ich sehe, dass die andere Person in einer Notsituation ist oder krank ist oder sowas, dass ich genau das Gleiche zurückgeben kann und ja, möchte.
Voll. Ich überlege die ganze Zeit auch, das ist voll krass, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht. Wirklich nicht, was ich irgendwie strange finde. Vertrauen ist für mich voll die große Sache. Das ist mir gerade bewusst geworden. Man sagt das ja also ganz oft auch in so Dating-Shows oder so. Was ist dir wichtig in einer Beziehung? Wird immer Vertrauen gesagt. Und ich habe da noch nie so wirklich tief drüber nachgedacht, weil ich so dachte, ja klar, Vertrauen, Grundvoraussetzung, ne? Aber das ist mir gerade nochmal bewusst geworden, dass das für mich, wenn du so eine tiefe Verbindung mit jemandem hast, also dass du weißt, das ist so mein Mensch und ich bin sein Mensch.
Ja.
Dass das nochmal etwas ganz anderes ist, als wenn ich zum Beispiel verknallt in jemanden bin. Also ich kenne auch diese Art von romantischer Aufregung, dass ich zum Beispiel total verknallt in jemanden bin und unbedingt in der Nähe von jemandem sein will. Mhm. Aber genauso hätte ich Angst, wenn ich sein Handy durchsuche, weil ich weiß, ich könnte da was finden oder so. Weißt du?
Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Sind für mich auch unterschiedliche Sachen.
Genau, aber wenn ich jetzt so von wirklich wahrer Liebe spreche, dann gehören für mich beide Seiten dazu. Das ist dann nicht nur jemanden, ich finde jemanden ganz toll, weil ich den als Person perfekt finde, sondern da ist ein Kanal, der geht in beide Richtungen und ich weiß, ich kann dieser Person vertrauen, weil so wie ich das Beste für diese Person will, will sie das Beste für mich. Und sogar wenn da irgendwas wäre, würde sie mit mir darüber reden. Ich kann das nicht genau beschreiben, aber dass einfach so ein Wohlwollen gegenseitig herrscht.
Genau, deswegen finde ich, dass wahre Liebe auch zwischen Freundinnen stattfinden kann. Also das ist ein gleiches Gefühl. Also es ist jetzt gar nicht nur auf dieser Beziehung, die man so kennt, anwendbar, finde ich. Das gilt für mich auch genauso in richtig, richtig tiefen, guten Freundschaften. Da habe ich das gleiche Gefühl.
Wenn dieses Ego einfach nicht mehr so da ist.
Ja. Ja,
also man kann ja Freundschaften führen und auch Liebesbeziehungen haben und das Ego ist ganz groß, ne? Und dann sind ja oft so...
Hört sich toxisch an.
Es hört sich toxisch an, aber ich glaube, dass halt super, super viel Alltag ist.
Ja.
Also auch ich habe super viel Ego-Beziehungen in meinem Leben gehabt. Die waren auch aufregend und da waren auch mal Momente der Ehrlichkeit oder auch mal Momente des Vertrauens oder so anwesend. Aber nicht auf der Ebene, dass man so eine wirklich tiefe Verbindung hatte, sondern immer noch dieses, ich will gefallen oder jemanden nicht zu groß machen, weil er sich dann größer als ich fühlen könnte und solche Sachen. Und ich finde, bei so einer hundertprozentigen Connection ist es einfach nicht da. Da geht man auf jemanden zu und sagt, ich habe ein Gefühl, ich will mit dir darüber reden. Irgendwas stimmt nicht, hilf mir, ein gutes Gefühl zu geben. Und du kannst darauf vertrauen, der andere wird dir das jetzt auch geben, weil er auch nur das Beste für dich will.
Also so. Es spielt auf jeden Fall ganz, ganz viel Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist auch, also Vertrauen und Ehrlichkeit.
Mhm.
Also die Kommunikation ist da auch total wichtig, dass man alles zu 100% ehrlich ansprechen kann. Das finde ich total wichtig und das dauert auch manchmal. Also ich sage gar nicht, dass wenn man irgendwie eine Beziehung oder eine Freundschaft eingeht, dass das direkt am Anfang der Fall sein kann. Das ist häufig erst nach vielen Jahren, kennt man sich ja auch erst und traut sich erst alles zu sagen. Ganz ehrlich, wenn ich am Anfang einer Beziehung stehe, dann habe ich eine riesengroße Truhe hinter mir an Sachen, die ich eigentlich ganz am Anfang gar nicht erzählen würde. So ganz persönliche Sachen, familiäre Geschichten, die erst mit den Jahren irgendwie auf den Tisch kommen. Und irgendwann ist so dieser Punkt erreicht, wo man einfach zu 100% ehrlich ist und dann sagen kann, ich vertraue dir zu 100%. Also es ist ein Prozess auch, finde ich. Deswegen ist die wahre Liebe für mich dieses Liebe auf den ersten Blick. Das ist so ein bisschen eine Utopie, die ich so nicht sehe. Das bedeutet nicht, dass es nicht sein kann, dass man sich total anziehend attraktiv findet, weil Liebe auf den ersten Blick ist dann ja was rein Visuelles auch, aber auch gepaart mit, keine Ahnung, Pheromonen oder was auch immer, was da ist. Ich habe keine Ahnung. Aber dieses ganz ehrliche, tiefe, das kommt erst mit der Zeit, meiner Meinung nach.
Liebe ist das, ich finde Liebe, das ist wie so, wenn ich jemanden, also, ey, wer liebt nicht die erste Phase?
Oder du, die ist so aufregend, die ist wunderbar. Ja, du, klar.
Ich finde die auch richtig. Irgendwie hat man zu mir gesagt, er mag die nicht. Ich liebe das ja. Ich finde das so schön, gerade wenn es nicht Ego-Spielchen sind, sondern wenn da wirklich so eine Connection von Anfang an da ist. Ich liebe das ganz doll. Das ist aufregend, das ist toll. Und ich finde, das ist wie so eine Blume, die man gerade oh Gott, jetzt wird's kitschig, die man gerade eingepflanzt hat, aber das wird von Jahr zu Jahr, kriegt das mehr Wurzeln. Und dann irgendwann ist es so. Weißt du, was ich auch manchmal habe? Das habe ich schon mal irgendwo im Internet gesagt. Manchmal gucke ich meinen Freund an und dann habe ich solche Gefühle, wie wenn ich Hundewelpen angucke.
Mm.
So, dass dann denke ich so, boah, krass, diese Verbindung ist so unschuldig. Aber nicht auf eine asexuelle Art und Weise, sondern einfach in dem Moment für mich. Ja. Und dann manchmal möchte ich ihn auch in den Garten sperren.
Das wäre auch zu langweilig, finde ich, Jaco, wenn alles rosa-rot wäre. Das wäre übelst boring. Ich überlege gerade, ich habe ja gesagt, dass ich glaube, dass man das auch so in Freundschaften fühlen kann, in die Richtung gehen. Also eine wahre Liebe zu einer Freundschaft oder auch vielleicht zu Familienmitgliedern, auch wenn das ja nochmal irgendwie ein bisschen was anderes ist. Aber dass man halt auch mehrere Leute dann ja theoretisch lieben könnte. Wahre Liebe
das
gleichzeitig
ich auch.
Zu mehreren Leuten.
Das glaube ich auch. Ich finde es nur, also ich würde es super gerne mal wissen, also mich reinzoomen in einen Körper, bei dem das so ist. Bei mir ist es so, ich finde eine monogame Beziehung mit einer wahrer Liebe zu führen, ist ein ganz schöner Sechser im Lotto. Weil vielleicht hat es auch was mit dem Anspruch zu tun. Sage ich jetzt mal, ich habe letztens was von der Ausdünnungstheorie gehört, dass manche Leute sagen so, ja, ich möchte mit meinem Partner irgendwie Sex haben und arbeiten, aber freundschaftliche Zeit verbringe ich mit wem anders. Andere Leute sagen, ich möchte mit meinem Freund befreundet sein. Wir haben manchmal Sex, aber wir haben eine offene Beziehung und ich schlafe auch mit anderen. Also im Sinne von, dass jede Beziehung auch eine Art von Vertrag ist, die einfach für beide irgendwie cool ist. Und ich glaube, ich habe da ganz schön utopische Ansprüche auf eine Art, weil ich möchte halt super gerne mit meinem Freund befreundet sein, also dass es mein Zuhause ist, aber ich möchte trotzdem eine sexuelle Anziehungskraft haben und dieses Knistern nicht verlieren. Das ist natürlich ich bin jetzt 11 Jahre mit meinem Freund zusammen, es hat jetzt nicht 11 Jahre lang geknistert, ne? Ich werde euch jetzt nicht schönreden, aber dass es immer mal wieder kommt und immer, also Phasen gibt, wo es da ist und dann Phasen, wo wieder Alltag ist und dann kommt wieder Phasen, wo das wieder so aufregend wird.
Ich finde deine Vorstellung jetzt gar nicht so utopisch. Ich finde, das ist auf jeden Fall grundlegend, um eine gute Beziehung zu führen, dass man befreundet ist, aber auch einen guten Knister oder sexuellen Part dann dabei zu haben.
Utopisch ist es nicht, aber ich finde, es ist nicht so einfach. Also
es ist nicht einfach.
Es ist nicht einfach, das zu finden, weil es muss halt auf verschiedenen Ebenen halt auch einfach passen, weil jeder Mensch kommt ja nicht nur mit einer Grundpersönlichkeit, sondern auch mit einem Päckchen daher, mit Triggerpoints, mit irgendwelchen Problemchen und
auch Ziele und Vorstellungen vom Leben, die spielen auch noch mit ein.
Sozialisation, wer hat was wie zu Hause und dann muss auch noch irgendwie so die Personality Traits zusammenpassen, sodass man sich nicht an die Gurgel geht oder nicht voneinander gelangweilt wird.
Das sind
und,
unheimlich viele Faktoren, die da berücksichtigt werden.
Das sind sehr viele
werden.
Faktoren, die berücksichtigt werden müssen dafür, dass irgendwie gefühlt in unserer Gesellschaft jeder Mensch diese eine Person sucht. Und dann stelle ich mir vor, wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass ich gleichzeitig 3 davon treffe. Das funktioniert, dass ich also...
Ja,
das wäre, weißt du, was ich meine?
Ist schwierig.
Aber vielleicht ist es auch so, keine Ahnung. Ich habe eine Freundin, die mit ihrem Freund zum Beispiel eine sehr freundschaftliche und tiefe und vertraute Beziehung führt, aber die hat halt viel Sex mit anderen Männern und er hat nicht so den Bedarf. Also Menschen sind ja unterschiedlich.
Wenn beide fein damit sind, ist doch cool.
Es gibt so viele unterschiedliche Bedürfnisse, wie es irgendwie Menschen gibt. Ja, man kann seine Bedürfnisse auch mit mehreren Menschen abdecken. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Das kann man ja machen.
Nee, klar.
So wie man will. Aber deswegen glaube ich, du hast recht. Man kann, glaube ich, mehrere Menschen gleichzeitig lieben. Wahrscheinlich nur auf unterschiedliche Arten. Und wahrscheinlich deckt nicht jeder dieser Menschen dieselben Bedürfnisse ab.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass sich jede Liebe individuell anfühlen kann. Also die Liebe, die ich jetzt spüre, ist anders als die ich vielleicht für meinen Partner davor gespürt habe.
Voll. Auf jeden Fall. Ich finde, wir sind ganz gut nah dran gekommen. Es ist halt, ich finde das wirklich schwer. Das Gefühl von Liebe zu beschreiben, finde ich super schwer, weil es so viele verschiedene Momente auch gibt, wo man gedacht hat, man liebt jemanden ganz doll. Und manchmal war das vielleicht nach 2 Monaten, wenn man das erste Mal so gern "Ich liebe dich" gesagt hätte. Und man hatte das Gefühl, man platzt innerlich. Und dieses Gefühl ist zum Beispiel viel, viel lauter, als wenn man nach 10 Jahren auf dem Sofa liegt und jemanden anguckt und denkt, oh scheiße, den liebe ich.
Ja.
So, weißt du? Also ja. Das war positiv gemeint. Also obwohl das viel tiefer ist. Es ist viel, viel tiefer und es gibt so viele verschiedene Momente, in denen man das fühlt. Aber das Gefühl selber ist das eigentlich überall das Gleiche, nur in unterschiedlicher Intensität. Aber das zu beschreiben in Worten, finde ich super schwierig.
Ich glaube, das schwankt auch ganz doll auf einer Skala. Sagen wir mal, wir haben eine Skala von 1 bis 10 und während man am Anfang, sage ich mal, so denkt, so das ist immer eine 12, ist es ganz oft vielleicht auch einfach nur eine 7. Und das ist aber auch okay, weißt du, wie ich meine?
Es sind einfach auch viel mehr Hormone im Spiel, die einfach ganz viel excited machen.
Mhm.
Ist ja aber auch schön, oder? Dass es so viele verschiedene Formen davon gibt. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr uns auf Instagram schreibt, was für euch wahre Liebe ist oder wie sich für euch wahre Liebe anfühlt. Ich würde das super gern lesen, was für Worte ihr dafür benutzen würdet.
Ich wette, da kommt auch ganz viel von Menschen, die vielleicht in einer Partnerinnenschaft schon Kinder gekriegt haben. Ich glaube, dass das auch nochmal echt besonders ist, wenn quasi daraus nochmal ein eigenes Leben entsteht, dass das die Liebe eventuell nicht verstärkt, das will ich gar nicht sagen, aber dass es das nochmal irgendwie anders besonders macht. Weißt du, wie ich meine?
Voll. Alleine auch, weil du ja eine neue Art der Liebe kennengelernt hast. Also das ist ja etwas, wo wir zum Beispiel noch gar nicht mitreden können. Wie fühlt sich die Liebe zu dem eigenen Kind an? Und wie ist das im Vergleich zum Beispiel zur Liebe zum Partner oder zu den Eltern oder zu Geschwistern?
Ja, das würde ich auch gerne wissen. Ich habe gestern auf deine Empfehlung hin, oh Gott, jetzt wird hier oben wieder so hardcore laut gesagt, ich kriege eine Krise, den Film Fatherhood geguckt. Ich fand den nur so mittel, muss ich sagen.
Echt?
Ja, der hat
richtig gut.
Also ich fand die Story und so auch schön, aber der war für mich, irgendwie hatte ich keine so eine richtige Spannungskurve drin. Es war alles sehr gleichbleibend, aber interessant. Es war ein schöner Sonntagnachmittagsfilm, auf jeden Fall. Und da habe ich auch nochmal das hat mir einfach so toll rübergebracht, wie das ist, dann als alleinerziehendes Elternteil mit dem Kind und was da für eine liebe Connection einfach ist. Auch nochmal eine ganz krasse andere Form von Liebe. So stelle ich mir auf jeden Fall ein bisschen vor.
Du hast recht, der Film hat keine große Spannungskurve. Ich habe den auf so einem Sonntagnachmittag auch geguckt.
Und ich auch.
Ich brauchte an diesem Tag die Oxytocin. Ich brauchte an dem Tag so eine Gemütlichkeit und Liebe um mich rum und ich fand, der Film hat einfach so eine Wärme ausgestrahlt, so ein bisschen. Ja.
Ich habe auch geweint bei dem Film, das muss ich sagen. Ich weiß nicht warum, ich habe eher mit einer Komödie gerechnet. Dachte, das wäre eine Komödie, aber es ist ja schon eher so, schon auch ein bisschen Dramakomödie irgendwie so. Naja, auf jeden Fall musste ich wahrscheinlich auch deswegen jetzt gerade nochmal an die Liebe zu Kindern denken, weil das ja auch wahre Liebe ist. Aber halt anders als die in einer Partnerinnenschaft.
Aber ich habe immer es ist wahrscheinlich nicht vergleichbar, aber ganz oft, wenn ich solche Filme gucke, habe ich das Gefühl, wenn es ein guter Regisseur ist, der Gefühle gut rüberbringen kann und auch gute Schauspieler, dass ich einen Hint davon kriege, wie sich das anfühlt, weil ich so mit dem Elternteil mitfühle in Situationen. Und dann denke ich, als würde ich so 1% reinschnuppern dürfen in das Gefühl, wie man sein Kind sieht als Elternteil.
Genau, also ich weiß nicht, wie es wirklich ist, aber ich hatte auch das Gefühl, dass man da ganz gut reinschnuppern kann.
Das war ein schöner Zettel.
Ja, besonders.
Sam, was sagst du? Bist du noch bereit für einen weiteren oder?
Nee, ich bin auch bereit. Magst du noch mal ziehen?
Auf diesem Zettel steht die ersten Songs aus der Jugend, die dir in den Sinn kommen. Mhm. Sam, was sind die ersten Songs aus der Jugend, die dir in den Sinn kommen? Einfach, was dir so kommt.
3 Songs. Bei dem einen weiß ich gerade den Titel nicht. Also, ich habe viele Phasen in meiner Jugend durchgemacht, aber ich weiß, dass ich einen Song immer gehört habe. Und zwar ist es von Casey and JoJo, All My Life. Den habe ich 2000 Milliarden Mal gehört.
Das ist richtig Kuschelrock.
Richtig Kuschelrock. Und Boys to Men, der bekannteste. Wie heißt der denn nochmal? Sag doch mal schnell.
Meinst du? Nee, oder?
Ich muss das kurz googeln. Das halte ich sonst nicht aus. Das ist End of the Road natürlich. Der ist von 91. Krass. Ich kann ja auch genau sagen,
richtig
warum.
Kuschelrock. Du bist eine softe Maus gewesen.
Ich bin schon immer Soul Music, ne? Das war immer meins. Und ich bin damals immer auf den Flohmarkt gegangen mit meinem Dad und ich habe mir immer alte Maxi-CDs gekauft. Und ich habe entschieden nach Coverbildern. Das war die einzige Voraussetzung. Und dann habe ich mir die mitgenommen, das weiß ich noch ganz genau. Und dann hat mein Vater mich danach ausgelacht und meinte, du bist total plemplem, weil du hast gebrannte CDs gekauft, meine Freundin. Das sind keine originalen CDs. Habe ich natürlich damals nicht gesehen, weil die haben damals diese Sticker gehabt, die sie auf die CD draufdrucken. Weißt du, welche ich meine?
Ja.
Und das war so richtig hart verpixelt. War mir egal, die Musik war drauf und dann habe ich das 2 Trilliarden Mal gehört, meinen ersten Liebeskummer dazu gespürt und dann hatte ich irgendwann eine kurze Phase, wo ich wollte ein bisschen alternative sein. Vielleicht hatte das damit zu tun, dass ich so einen Alternative Boy richtig toll fand und dann habe ich angefangen 3 Doors Down und sowas zu hören damals.
Geile Zeit gewesen.
Genau und da gab's auch einen Song. Oh Gott, der ist auch so dramatisch, Leute. Ich weiß doch wieder nicht, wie der heißt. Den habe ich auch 40.000 Mal gehört. Und wenn ich extremst wütend war, dann habe ich den Klassiker angemacht und zwar Nirvana. Das habe ich dann in meinem Kinderzimmer richtig laut gemacht und meine
Smells
Eltern
like
wissen,
Teen Spirit.
Genau, ich habe meine Eltern wissen lassen, dass ich sie richtig scheiße finde zu diesem Zeitpunkt. Das sind meine 4 Top-Hits, von denen nicht eine Frau dabei ist und ich weiß nicht warum. Aber das sind auf jeden Fall die, die mir als erstes in den Sinn gekommen sind. Was ist bei dir gewesen? Ja.
Also, wenn ich jetzt länger nachdenken würde, dann würden mir wahrscheinlich richtig coole Songs und Tipps hier einfallen. Weil wenn ich an meine Jugend denke, dann denke ich auch eher an Hip-Hop und R&B-Musik. Das war so meine längste Zeit eigentlich. Mhm. Aber wenn ich jetzt wirklich so das Erste, was in meinen Kopf kommt, ist Dirty von Christina Aguilera.
Mhm.
Das war einfach, ich weiß nicht wieso, das ist so der erste Song, der mir eigentlich immer in den Sinn kommt. Ich glaube, weil das damals für mich so, jedes kleine Mädchen hat ja vielleicht irgendwann mal die Situation, wo es irgendjemanden sieht, den es nacheifert. Und das war bei mir halt und bei vielen anderen Menschen ja auch Christina Aguilera. Und der Song hat mich irgendwie schon geprägt auf eine Art.
Voll, Mann.
Der hat so,
mich auch.
Der hat meine Pubertät schon stark eingeleitet. Also mein Leben wurde dann doch als Teenager schon irgendwie sexueller, weil das auch eine Art Emanzipation war, die da damals stattgefunden hat. Das war damals einfach nicht so, dass diese Art von Haut bei Frauen und diese Art von Sex in Musikvideos so stattgefunden hat. Das war ein Schocker damals. Heutzutage kann man sich das gar nicht vorstellen, weil Nicki Minaj und Co. einfach so viel Arsch zeigen, dass es völlig normalisiert ist, dass Frauen ihre Körper so zeigen. Aber das war damals einfach nicht so. Und Christina Aguilera hat einfach ihren Arsch in der Unterhose mit so einer Cowboy-Hose gezeigt. Und es war so, das hat sie nicht gemacht. Das hat sie nicht gemacht. Das fällt mir ein. Dann ist mir von den, das war meine allererste Single, die ich mir gekauft habe.
Welche?
War von den Spice Girls. Das war nicht meine erste Single. Ich wollte meine erste Single kaufen, und zwar Wannabe von den Spice Girls. Und ich glaube, ich habe das aber schon mal erzählt, dass der Verkäufer dann zu mir gesagt hat, das Lied ist leider zu alt, das gibt's nicht. Und dann habe ich Viva Forever von den Spice Girls gekauft. Und war sehr unzufrieden, weil ich das Lied gar nicht so cool fand.
Ich mag es bis heute nicht.
Aber Wannabe, das fand ich schon sehr, sehr cool.
Ja, war auch toll.
Was mir noch kommt, das ist alles so, alles zwischen 12 und 14, was ich gerade sage. Aber das war musikalisch für mich sehr, sehr prägend, weil ich da irgendwie das Gefühl habe, ich habe so die, ich bin so aus dieser Kinderwelt rausgesteppt in so eine Welt, eine neue Welt, die mir eröffnet wurde. Hit Me Baby One More Time von Britney Spears.
Aber da war man, war ich noch jung. Ich weiß, dass ich ungefähr 9 oder 10 Jahre alt war, maximal.
Waren wir da so jung noch?
Das war sehr früh. Ich kann mal nachgucken.
Das war schon, also das war schon krass. Ich weiß nämlich noch, dass Britney Spears im Video einen Flickflack macht. Ich weiß heutzutage nicht, ob sie den selber gemacht hat, aber
bestimmt, die war doch so eine bewegliche Person.
Da war mir klar, so will ich werden, wie Britney Spears.
98 ist es rausgekommen.
Ja, krass. Das, ja, da war ich 9. 10 Jahre alt. Da war mir auf jeden Fall klar, was für eine Art von Frau ich werden will. Eine Frau, die einen Flickflack macht und in Amerika wohnt. Das war so glasklar. Da habe ich dann noch angefangen, Songtexte zu schreiben.
Zu Recht. Sie hat so viele Leute geprägt. Ey, das war voll so ein richtig krasses neues Genre irgendwie mit Britney. Ich war anfangs auf jeden Fall Hardcore Team Britney und ich war ganz kritisch bei Christina Aguilera am Anfang. Aber sie hat mich dann zu einem späteren Zeitpunkt noch mehr abgeholt.
Einfach, am Anfang waren Britney und Christina halt auch relativ on the same road, weißt du? Wir haben ja alle nicht zugehört. So Genie in a Bottle, niemand wusste, dass an ihrer Mumu gerubbt werden sollte. Wir haben alle gedacht, sie singt von Kaugummis, weil wir haben kein Englisch verstanden.
Und, ich schwöre bei Gott, ich habe noch nie auf diesen Text geachtet, bis heute. Ich bin 31 Jahre.
Ja, sie sagt, I'm a genie in a bottle, you gotta rub me the right way. Und das ganze Album ist komplett sexuell. Es geht nur um Sex und Selbstbefriedigen und You Turn Me On und keine Ahnung was. Sie ist von Anfang an.
Come on in and let me out. Hat viel Interpretationsspielraum.
Sie war von Anfang an sexuell. Wir haben es nicht verstanden. Wir konnten 10 Jahre, wir haben kein Englisch gekonnt. Und deswegen waren Britney und Christina, glaube ich, für uns auch so gleich. Und dann ist es aber, die sind ja zwei komplett unterschiedliche Schienen gefahren, weil Britney Spears wurde ja richtig, richtig lange als Jungfrau verkauft. Dieses ganze Jungfrau-Image ist ja sozusagen erst geplatzt, als Justin Timberlake seinen Rachefeldzug begonnen hat und erzählt hat, dass Britney Spears keine Jungfrau mehr ist. Mhm. Und Christina Aguilera hat ja gesagt, und hier ist meine Mumu und wir machen jetzt hier ein bisschen Emanzipation und ist da total auch weiter in die sexuelle Schiene gelaufen. Und deswegen hat sich das auch irgendwann so unterschieden, finde ich, dass man das gar nicht richtig als Konkurrenz mehr beschreiben konnte. Außer natürlich, dass die eine für Pepsi und die andere für Coca-Cola stand. Das war schon ziemlich einprägsam.
Ja, also es war schon grundsätzlich das gleiche Musikgenre, ne? So klassisch Pop, würde ich sagen. Also nicht klassisch im musikalischen Sinne, sondern klassisch im Normal, so eine Normal-Pop einfach. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll gerade.
Ja.
Ich fand beide total geil. Also beide Künstlerinnen fand ich richtig, richtig cool. Und finde sie auch bis heute noch sehr geil.
Voll.
Ich höre alles sehr gerne.
Ich finde es auch alles, die gesamte Zeit, diese ganze Zeit hat super coole Musik rausgebracht. Und was mir in dem Zuge auf jeden Fall auch noch einfällt aus dieser Zeit, was ich raus und runter gehört habe, war From AM to PM von Christina Milian.
Mhm.
Usher, You Remind Me.
Oh, dazu hatte ich auch einen richtig schmerzhaften Liebeskummer. Also alle Songs, ich mit ganz krassem Liebeskummer in Verbindung, jetzt, die ich auch genannt habe. Und auch bei Usher, You Remind Me, habe ich auch Liebeskummer. Ich weiß nicht zu wem, vielleicht zu Samy Deluxe, keiner weiß es mehr. Aber ich weiß, ich habe es sehr gefühlt.
Stimmt, ja, du hast ja Samy Deluxe gefancied. Deluxe, ja, You Remind Me verbinde ich total, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe hier, ich habe das irgendwem erzählt, habe ich dir das im Podcast erzählt, dass ich letztens im Marktkauf war und da lief auf einmal You Remind Me und ich stand irgendwie so am Alnatura-Regal, na klar. Es war wie ein Anker, ich war zurückversetzt, ich war 14 Jahre und habe mir gerade eine Blondierung gekauft, weil es abends auf einem Geburtstag ging, wo mein Schwarm war. Oder ins Lagerhaus oder wo auch immer. Ich habe es so gefühlt, Alter. Das Lied ist für mich absolut so ich mache mich fertig, weil heute Abend ist Blasheimer Markt. So.
Oh Mann, ich liebe dieses, ich liebe das, dass Musik das so krass auslösen kann. Das ist bei mir auch so heftig so. Und je nach Stimmung kannst du einfach die und die Playlist anmachen und dann kommt es alles wieder hoch. Ich habe auch heute noch so diese Playlist, wo ich weiß, okay, wenn, ne, habe ich glaube ich schon mal erzählt, wenn ich gerne abheulen will und in der Badewanne sitzen will und es fühlen will, dann habe ich jetzt auch wieder diese Songs. Und ich werde, wenn ich 50 bin, sage ich, ah ja, mit 30 habe ich immer den und den Song gehört, weil den habe ich richtig gefühlt.
Ja, es gibt einfach, das Ding ist, wir dürfen jetzt, im Grunde genommen geht es jetzt unendlich weiter. Es geht unendlich weiter, aber einen Song möchte ich noch nennen.
Mhm.
Und das ist I Need a Girl Part 2 von P. Diddy und Ginuwine und wer nicht alles dabei war. Das ist für mich, das ist noch mal ein bisschen später, so 16, 17.
Ja.
Aber den habe ich wirklich jahrelang gehört.
Der also den höre ich auch alle zwei Wochen mindestens einmal zufällig durch meine Spotify-Playlist.
Auf den gebrannten CDs, wo Herzchen und Sternchen drauf waren und dann stand da Remix for my girl. Geil.
Ja, die guten alten R&B-Songs. Hammer. Lieb ich bis heute, hat mich so geprägt. Meine erste Musikrichtung, meine erste Maxi-CD hat mich bis heute so geprägt. Höre ich immer noch, lieb ich immer noch dieses Genre über alles und hab Bock auf mal auf so eine richtig geile Party, wo diese
Aber ich habe eine Frage. Ist so Soul und R&B die erste Musikrichtung gewesen, mit der du in Kontakt gekommen bist, als du so, sage ich jetzt mal, jugendlich war es, keine Ahnung, wo es mit 13 losging, oder war da auch noch mal was anderes? Ich habe nämlich noch so eine andere Zeit im Hinterkopf, die ich immer vergesse.
Nee, das war tatsächlich so meine erste Musik und das liegt auch viel an meinen Eltern, die ganz viel auch so Whitney Houston, Michael Jackson, damals Mariah Carey gehört haben, so in die Richtung auch. Das prägt dich. Meine allererste Maxi-CD, die ich mir gekauft habe, wirklich im Marktkauf, war von Run DMC, It's Like That, habe ich mir damals gekauft. Und aber nur, weil ich das Tanzvideo so geil fand. Also ich wusste nicht, wer das ist. Ich hatte ja auch niemanden, mit dem ich darüber reden kann, so, ne, außer deine Cousine oder so. Aber damals wurde das Musikthema noch nicht so auseinandergepflückt. Das war schon echt Nerdwissen, wenn du dir dann irgendwie eine Zeitschrift oder so gekauft hast darüber. Aber das gab's ja zum Beispiel gar nicht so über so Classic Pop oder Hip-Hop. Ich wusste nichts davon, keine Ahnung. Ich habe das einfach gehört, weil ich es cool fand. Und dann zwischenzeitlich wollte ich durch eine Freundin extrem cool und alternativ sein. Und bin dann so ganz kurz auf so einen rockigen Part aufgesprungen, aber das habe ich halt ehrlich gesagt nicht gefühlt. Also ich habe da eine Rolle eingenommen, weil ich cool sein wollte einfach.
Diese Rolle habe ich auch mal eingenommen. Da war ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Ich glaube, es war so Anfang 20, als so diese Minimal- und Hausphase losging. Da habe ich versucht, eine kleine Hausmaus zu sein, aber ich habe es nie gefühlt. Ich habe eine Maske aufgesetzt auf jeder Party und in mir drin sind aber gar keine Gefühle ausgebrochen.
Ach so, doch, da bin ich so auf Partys auch drauf steil gegangen und habe das auch so kurz gefühlt. Aber wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich immer lieber eher was anderes wählen.
Man hat ja sowieso verschiedene Phasen einfach, ne? So, also die meisten Leute haben ja wahrscheinlich so ein Grundgenre, was sie immer hören. Aber es gab eine Phase, die hatte ich komplett vergessen. Da habe ich letztens eine Playlist gefunden und musste mega lachen. Und zwar ist das so ein bisschen parallel gelaufen zu diesem ganzen Kaugummi-Pop, der damals lief. Und zwar gab es so an Ende der 90er, Anfang 2000er auch eine sehr intensive Trance-Phase.
Oh ja, die habe ich nie mitgemacht.
Die habe ich auch mitgemacht, weil unsere Nachbarinnen haben das ganz viel gehört und die waren 16 und 18 und ich war damals 13 und ich fand die mega cool und es war so diese Zeit Silver oder ich weiß nur noch teilweise, wie die Songs hießen, so God is a Girl, also diese, das war auch super viel in den Charts und da hatte ich auch so ein Jahr, wo ich so ein Zeug gehört habe und wenn ich so eine Musik heutzutage höre, dann kriege ich richtig krasse Feelings, obwohl das überhaupt gar nicht meine Musikrichtung ist, das liegt aber daran, weil das so eine Zeit war, wo ich noch so ganz klein und unschuldig war und ganz oft mit diesen Mädels im Auto saß. Und die dann so über Jungs-Stuff geredet haben. Und ich saß so das erste Mal mit so älteren Mädels im Auto und es wurde laut Musik gehört. Und das hat einfach so voll die Aufregungsexplosion in meinem Körper gemacht.
Ja,
weil
klar.
Das so, weißt du?
Und positiv immer, wenn ich abgespeichert.
voll krass, immer wenn ich jetzt so Trance-Mucke höre, dann werde ich richtig, richtig aufgeregt, obwohl das eigentlich gar nicht meine Musik ist. Und ich finde es total spannend, was das so in mir auslösen kann. Auch so ein bisschen so das Gefühl, was so Autoscooter- oder Breakdance-Geräusche mit mir machen, kann auch diese Trance-Musik mit mir machen.
Witzig.
Ja.
Ja, Jaco, ja, wir könnten noch ganz viele weitere Songs aufzählen, aber ich glaube, wir sind an der Stelle am Ende unserer Sendung. Oder was meinst du?
Auf jeden Fall. Also am Ende ist es so, unsere Jugend ist vorbei und das sind doch so viele Jahre, dass wir wahrscheinlich jetzt noch in 2 Stunden reden würden, wenn wir jetzt weitermachen.
Das ist richtig. Da müsste ich aber vorher mich einmal kurz einen halben Tag hinsetzen und dann würde ich eine Liste vorbereiten.
Ansonsten könnt ihr auch immer, wenn ihr Bock habt, bei Spotify Jack und Sam Playlist eingeben. Wir haben nämlich eine Playlist mal zusammengestellt. Da sind richtig, richtig viele 90er und Anfang 2000er Songs drin. Super viel R&B und Hip-Hop, aber auch so ein paar andere kleine Überraschungen, mit denen man vielleicht
Der Pur-Party-Mix so, vielleicht.
Der Pur-Party-Mix oder vielleicht ein kleines Lied von Oli P. Aber ansonsten muss ich sagen, ist schon sehr, sehr viel R&B und Soul und Hip-Hop mit drin. Aber ich finde, es ist schon eine kleine Schatzkiste.
Ist es. Wir haben die neulich auf deinem Geburtstag gehört und ich habe mich über jeden einzelnen Song so derbe gefreut, dass ich ausgerastet bin.
Ich finde es auch richtig gut. Deswegen könnt ihr da mal reinhören, wenn ihr Bock habt und findet vielleicht das ein oder andere Lied wieder oder ihr seid 18 Jahre alt und macht gerade den Anfang 2000er Trend mit und während ihr eure Hüfthose und euer kurzes Top anzieht, könnt ihr mal reinhören, was die alten Menschen früher so gehört haben.
Richtig, genau. Jaco, dann schauen wir uns war's. Nächste Woche wieder, was?
Wenn es heißt, hallo, wir sind Jacqueline und Samira.
Nächste Woche geht's weiter, ihr Lieben. Wir hören uns.
Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.